Mein Name ist Ronald Weikel, ich bin Frauenarzt und praktischer Arzt mit dem Schwerpunkt Naturheilverfahren und Mitinitiator und stellvertretender Vorsitzender der MWGFD, der Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.
Dabei bitte anziehen, ansonsten den Platz verlassen.
Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei.
In meinem Umkreis sind 9 Leute nach der Impfung an einem einzigen Tag verstorben in Seniorenheim.
Die Ärzte, die jetzt impfen, die werden sich alle noch verantworten müssen. Und spätestens vor Gott.
Wir haben hier kein Killer-Virus. Wir haben hier keine medizinische Pandemie, sondern eine kriminelle Pandemie.
Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften.
Jetzt wirklich konsequent gegen diese Corona-Leugner und Impfgegner mal etwas unternehmen.
Wir haben noch eine Demokratie zu verteidigen.
Lieber Ronny Weikel, Sie wurden unter Androhung einer mehrjährigen Haftstrafe sowie einer hohen Geldstrafe vor Gericht gestellt. Was genau war der Vorwurf?
Ich habe in Zeiten der sogenannten Corona-Pandemie Maskenatteste ausgestellt, über 1000. Und mir wurde zum Vorwurf gemacht, dass da einige unrichtige Gesundheitszeugnisse nach § 278 Strafgesetzbuch dabei wären, die mit einer Gefängnisstrafe bis zu 2 Jahren und hohen Geldstrafe dotiert werden, wenn es denn so wäre. Man hat mir zum Vorwurf gemacht, ich hätte auch solche Atteste ausgestellt als unrichtige Zeugnisse, ohne dass ich den jeweiligen Menschen untersucht hätte.
Herr Weigel, was war Ihr persönlicher Grund, warum Sie sich damals in der Corona-Zeit gegen die Maßnahme gestellt haben?
Mir ist schon sehr früh aufgefallen, dass die Corona-Plandemie letztendlich ähnlich aufgezogen wurde wie die sogenannte Schweinegrippenpandemie 2009-2010. Die galt wohl als Blaupause für diese Corona-Pandemie. Und alles wurde mit Angst und Schrecken verbreitet. Ein Virus uns vorgespielt, das extrem gefährlich sei, das die Menschheit ausrotten könnte. Sehr früh war ja dann klar geworden durch Untersuchungen von dem weltbesten Epidemiologen John Ioannidis, dass die Infektionssterblichkeitsrate dieser neuen Erkrankung zum Teil geringer ist als einer mittelschweren Virusgrippeninfektion. Und da war mir sehr früh klar, dass hier mit Angst und Panik etwas Schlimmes vorbereitet werden soll. Und ich habe dann auch im März dann auch schon die Wortmeldungen von Dr. Wodak und Professor Bakti gehört, die mich sehr beeindruckt haben. Ich habe in der Zeit auch meinen Patientinnen und Patienten schon Informationszettel an die Hand gegeben, mit denen ich sie beruhigen wollte. Und es war ganz schnell klar, dass diese sogenannten Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen alle nicht sinnvoll sind, dass die eigentlich das Gegenteil von dem bewirken, was sie vorgeben zu bewirken, dass die Lockdown zum Beispiel ein großes Geldumverteilungsprogramm sein würde, wie sich herausgestellt hat, und dass diese nicht pharmazeutischen Eindämmungsmaßnahmen wie Hygieneregeln, Maske und so weiter, dass die nicht begründet sind und überhaupt nichts bringen, im Gegenteil Gesundheitsgefahren mit sich bringen. Und dann war ich sehr froh, dass ich durch Kontakt mit Professor Bakti dann mit ihm zusammen und einigen anderen im Mai 2020 die MWGFD, die Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, mitgründen durfte. Und seit dieser Zeit haben wir uns aufklärend eingebracht und haben mit medizinisch-wissenschaftlicher Argumentation diese ganzen Maßnahmen in Frage gestellt und haben die Bevölkerung informiert. Und da war ganz schnell klar, dass es überhaupt keine Sinnhaftigkeit dieser Maskenpflicht gibt. Das hat bis vor kurzem, also die Maskenpflicht wurde ja in Deutschland im April 2020 beschlossen. Noch Ende Februar 2020 hat der Vizevorsitzende des Robert-Koch-Instituts, also der zuständigen Behörde, Professor Lars Schade, verlauten lassen, dass es keinen Sinn für eine Maskenpflicht gibt, dass das wissenschaftlich bewiesen ist, dass es keine Sinnhaftigkeit hat, dass die Masken weder aktiv noch passiv vor der Infektion oder Weitergabe der Maske schützen. Er hat auch auf Anfrage von Journalisten das auch nochmal bekräftigt. Und 2 Monate später, ohne dass irgendwelche neuen Studien auf den Markt gekommen wären, wurde dann als politische Entscheidung, Frau Merkel hat es ja auch so genannt, die Maskenpflicht eingeführt. Und das konnte man nicht hinnehmen. In dem Wissen, dass die Maskenpflicht die Menschen krank macht. Ich kann noch darauf eingehen, zum Beispiel durch diese Kohlendioxidrückatmung, durch die verminderte Sauerstoffzufuhr, durch die Erhöhung des Atemwegswiderstands, Kontamination der Masken und so weiter, birgt schwere Gesundheitsschäden. Und ich bin als Arzt auch verantwortlich, eben in der Prävention, dass ich Patienten gesund erhalte. Nicht nur, dass ich kranken Patienten helfe, gesund zu werden, sondern dass ich einfach auch mich dann zu Wort melde, wenn die Gesundheit von Menschen gefährdet ist. Also war es klar, dass man Menschen mit Beschwerden solcher Teste ausstellen müsste.
War das grundsätzlich, glaubst du, bei dir zunächst einmal einfach dieses medizinische, wissenschaftlich basierte Wissen, dass du gewusst hast, da kann was nicht stimmen? Oder war das auch ein innerer Instinkt, ein Wissen, wo du sagst, da stimmt was nicht?
Ja, es war sicherlich auch ein innerer Impuls, dem ich gefolgt bin. Ich gehöre immer schon zu den kritischen Menschen. Also wenn irgendwas von oben so ohne Argumentation vorgegeben wird, da tue ich mich schwer, mich dem anzupassen. Mache ich eigentlich prinzipiell nicht. Und ich weiß immer, dort, wo etwas mit Angst und Panik verkauft werden soll, ohne echte Argumente, da ist was faul. Und deswegen war das sehr schnell klar. Und mir war auch schnell klar, ich bin ja sehr dankbar, dass ich Medizin studieren durfte und Arzt werden durfte, dass ich eine Verantwortung habe, mich zu Wort zu melden, dass ich mich nicht verstecken darf. Und dass hier was im Busch liegt, das war mir sehr schnell instinktiv klar. Und dann sucht man natürlich nach Antworten und findet, aha, das ist ja alles gar nicht richtig, was hier offiziell verbreitet wird. Und ich wurde sehr schnell bestätigt, was mein erster Impuls war. Und ich konnte es dann weiterentwickeln.
Nun hat das ja auch vor allem die Kinder betroffen, weil die ja ganz anders reagieren auf das Tragen einer Maske. Da waren Sie, glaube ich, auch beteiligt an einer Studie, die angefertigt wurde, wenn ich mich
genau.
richtig erinnere.
Genau, das haben wir später auch nochmal bestätigt. Kinder sind besonders gefährdet oder ältere Menschen. Je geringer das Atemzugvolumen ist, also die Menge, die man mit jedem Atemzug einatmet, umso größer ist die Auswirkung der Maske. Und Kinder, zum Beispiel mit 6 Jahren, die haben vielleicht ein Atemzugvolumen von 160 Milliliter, ein Erwachsener hat etwa 250 mit einem Atemzug, er kann auch tiefer einatmen. Und jetzt muss man sich vorstellen, unter dieser Maske, die ja ein Volumen von 50 bis 90 Milliliter hat, in dieser Maske, wir haben es gemessen, da hat man eine extrem hohe Kohlendioxidkonzentration. Und als erstes, wenn man Atemzug macht, schnauft man mal diese Kohlendioxidkonzentration zu seiner eigenen Ausatemluft wieder zurück. Das wäre so, wie wenn man jemandem sagt, du musst deinen eigenen Urin wieder trinken, immer wieder. Also das Kohlendioxid ist einfach für uns Sauerstoffatmen eine ausscheidungspflichtige Substanz. Und Kinder sind besonders betroffen und Kinder haben auch massivste Beschwerden gehabt. Die konnten sich nicht mehr konzentrieren, die hatten Übelkeit, Kopfschmerzen. Die sind zum Teil in der Schule kollabiert unter der Maske. Und ich habe viele, viele Eltern hier in meiner Praxis gehabt, die mir unter Tränen das erzählt haben, auch Kinder, die geweint haben. Und es ist ganz klar, dass ich als Arzt hier handeln muss und diesen Menschen einen Attest mitgeben muss. Ja.
Herr Weigel, was gab Ihnen und was gibt Ihnen trotz all dieser Geschehnisse und Widerstände die Kraft, weiterzumachen?
Ich bin zuversichtlich, lass mir meinen Optimismus auf keinen Fall nehmen. Das, denke ich, ist eine Eigenschaft, die ich als Vater von 6 Kindern auch einfach haben muss. Und auch als Arzt für Naturheilverfahren. Ich darf jeden Tag Wunder in meiner Praxis erleben, wo es Menschen gut geht, wo Menschen wieder gesund werden. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Und ich sehe, wenn ich jetzt Patienten frage, die zum Teil geimpft wurden, also in meiner Praxis habe ich einen relativ hohen Teil von ungeimpften Patienten natürlich, weil ich früh mit MWGFD zusammen vor dieser Impfung gewarnt habe und aufgeklärt habe, aber ungefähr 50% meiner Patienten sind geimpft. Und wenn ich die jetzt frage, würden sie das nochmal tun, sagen mittlerweile 90% nie mehr wieder, ich wurde genötigt, ich habe einen Fehler gemacht, können das zugestehen. Das heißt, diese Menschen sind mittlerweile ja auch aufgewacht und wissen, dass ihnen da Leid zugefügt wurde. Und das gibt mir Hoffnung. Also ich denke, wir sind in einem Aufwachprozess. Die Menschen verbinden sich und das wird auch das sein, was uns wieder aus dem Ganzen rausbringt. Wir werden es natürlich aufarbeiten müssen. Es wird nichts an einer echten Aufarbeitung vorbeiführen. Wir müssen alle die nochmal zur Brust nehmen, die sich damals mit eben als Hardliner, Blockwarte und so weiter mitgemacht haben, die diese unsinnigen Maßnahmen durchexerziert haben, die Impfärzte, die Menschen geimpft haben. Aber ich glaube, dass ein Großteil der Menschen mittlerweile merkt, dass sie betrogen wurden Und wenn diese Menschen sich verbinden, dann werden wir eine gute Zukunft gestalten können. Ich bin zuversichtlich und vor allem sehe ich, dass sich jetzt in dieser Corona-Zeit auch was Wunderbares gegründet hat. Wir haben nämlich eine herrliche Solidarität von Menschen, denen wir ohne diese Corona-Pandemie nie begegnet wären. Also das ist etwas, was mich aufbaut. Ich habe während meines Prozesses auch erleben dürfen, wie viele Menschen sich solidarisch gezeigt haben, die gesagt haben, ich bete für dich, schließ dich in mein Nachtgebet mit ein, die mir ganz liebe Karten und Briefe geschrieben haben, die zu den Prozesstagen kamen, als Beobachter dabei waren, die vor den Gerichtsgebäude Wache gestanden haben, also einfach schweigend. Unter der Woche 30, 40, 50 Leute, bei der Urteilsverkündung waren über 300 Menschen in dieser kleinen Gasse vor dem Gerichtsgebäude. Das alles gibt mir Zuversicht und ich sage auch manchmal, wir sind auch Beschenkte, weil wir so vielen netten Herzensmenschen begegnen durften, Menschen mit Herz und Verstand, die wir ohne diese Corona-Krise nie kennengelernt hätten.
Kannst du das Gefühl beschreiben, das du hattest, als du in diesem Gerichtsgebäude warst und draußen die Menschen wahrgenommen oder gehört hast?
Also das war wirklich ein so aufbauendes, erhebendes Gefühl. Also bei meinem ersten Instanz nach 8 Verhandlungstagen war dann die Urteilsverkündung angesagt. Das war am 2. Mai 2022. Und es waren über 300 Menschen vor dem Gerichtsgebäude in der Straße versammelt, die gejubelt haben, die mir Blumen gegeben haben. Teilweise hat meine Tochter auch Blumen nehmen können, weil es für mich schon zu viele waren. Ich wurde von x Menschen abgebusselt, in Arm genommen, die Hände geschüttelt und die haben mir viel Glück gewünscht. Ich bin so aufgeladen, verspätet zur Urteilsverkündung in den Richtsaal gekommen. Meine Anwälte waren schon drin und der Richter hatte auch schon gewartet. Und ich habe mich dann mit den Blumen dann so durchgearbeitet, den Gang rauf begeben. Und habe dann die Blumen auf den Tisch gelegt und war so aufgeladen, dass ich habe schon mal irgendwann formuliert und gesagt, ich hätte wahrscheinlich sogar ein Todesurteil lächelnd quittiert. Aber es war dann der Staatsanwalt, es war gar nicht so witzig, der Staatsanwalt hat ja immer Haftstrafe gefordert, der hat für mich 2,5 Jahre Haft gefordert. In dieser ersten Instanz ging es noch um 75 von den 1096 Fällen, die angeblich falsche Atteste gewesen, falsche Gesundheitszeugnisse gewesen wären. Und dafür wollte er 2,5 Jahre Haft, 3 Jahre Berufsverbot und hohe Geldstrafe. Das Urteil damals war 20 Monate auf Bewährung, 50.000 Euro Geldstrafe und ein eingeschränktes Berufsverbot, dass ich keine solche Atteste ausstellen dürfe. Das war das erste Urteil. Auf jeden Fall hat mir diese Solidarität, diese Welle der Solidarität so viel Kraft gegeben, dass ich aufgeladen war, dass ich energiegeladen war und wirklich ohne Angst da hineingegangen bin.
Kleiner Sprung, die RKI-Files. Mhm. Die Erkenntnisse daraus, die wir inzwischen gewonnen haben, zeigen ja, dass die Maßnahmen selbst in der Regierung nicht unumstritten waren. Was macht das mit dir als Arzt, dass du trotz dieses Wissens, das wir jetzt haben, jetzt den aktuellen Wissensstand um die RKI-Dokumente, trotzdem quasi weiter gegängelt wirst, dass die Verfahren weitergeführt werden, obwohl inzwischen jeder verstehen müsste, dass du niemandem Schaden zugefügt hast?
Ich kann jetzt noch gelassener sein, als ich schon war, weil ich immer wusste, dass wir richtig gehandelt haben. Aber jetzt ist die Bestätigung von Seiten der offiziellen Behörden da, die nämlich zeigt, dass das RKI, die Experten im RKI das genauso gesehen haben, wie wir Schwurbler, Querdenker und Corona-Leugner, die wir ja nie waren. Wir waren nie Corona-Leugner. Das ist eine Bestätigung, dass diese Information natürlich in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht verbreitet wird. Das ist eine Tatsache, das ist traurig und aus diesem Grund wahrscheinlich auch noch nicht in der Richterschaft angekommen ist. Also was ich erlebt habe, ist, dass eine willfährige Richterschaft letztendlich die Doktrin des Staates durchwinkt und von oben quasi ihre Befehle einfach erfolgt. Es ist keine unvoreingenommene Beurteilung der Rechtslage, keine unvoreingenommene Ermittlung erfolgt, sondern da sind Hardliner am Werk, die quasi das bestehende Narrativ durchklopfen. Ich meine, dass die Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind und den jeweiligen Justizminister unterstehen und damit der Politik, das ist bekannt. Das würde noch zu tolerieren sein, wenn die Gerichte wirklich frei wären. Aber ich habe die Erfahrung machen können, dass auch die Gerichte nicht mehr frei sind. Aber es wird sich nicht mehr lange halten können, denn wir wissen, Lügen haben kurze Beine und die Wahrheit wird ans Tageslicht kommen. Und dieses Kartenhaus, das wird bald zusammenbrechen, da bin ich überzeugt.
Ja. Und würdest du heute in dem Wissen, welche Konsequenzen dich da erwarten und welche Umstände, würdest du wieder so handeln wie damals?
Definitiv. Ich glaube, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ich sah mich in der Pflicht, es zu tun. Ich bin selber Vater. Ich habe meine Patienten liegen mir am Herzen. Ich bin als Arzt der Gesundheit und dem Wohlergehen meiner Patienten verpflichtet. Ich bin, das sagt meine Berufsordnung, auch niemandem weisungsgebunden, keinem Nichtmediziner. Das hat man unbedingt nach dem Ende dieser Nazi-Aufarbeitung eingeführt, zu sagen, wir dürfen von niemandem eine Vorgabe machen lassen. Wenn ich weiß als Arzt, dass hier die Gesundheit meiner Patienten gefährdet ist, dann muss ich handeln, auch wenn ich Repressalien fürchte. Denn in der Genfer Deklaration steht ein Passus, den ich gerne auch bei Demonstrationen immer wieder erwähnt habe. Da steht, Genfer Deklaration ist ja die Weiterentwicklung des sogenannten Hippokratischen Eides. Und da steht, ich werde selbst unter Bedrohung mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. Und das ist etwas, das uns eigentlich die Vorgabe gibt, wir dürfen uns nicht fürchten vor Repressalien. Wir sind der Gesundheit der Patienten verpflichtet. Also ja, ich mache es wieder genauso.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Glaubst du, dass deine Teilnahme an den Demos, deine Reden, deine vielen Ansprachen, die wir gehört haben und gesehen haben und auch der Umstand, dass du Mitbegründer der MWGFD bist, dass das sozusagen vor Gericht erschwerend hinzukam?
Definitiv, das hat man auch in der Anklageschrift sehen können. Der Staatsanwalt hat da eben dass ich stellvertretender Vorsitzender und eben Mitgründer dieser MWGFD bin, mit angeführt, hat von Reden gesprochen, dass ich eben die Corona-Maßnahmen immer von Anfang an in Frage gestellt hätte. Er hat reingeschrieben, er gibt sogar Atteste für Leute, die keine Vorerkrankungen haben. Er hat es gar nicht kapiert. Es geht ja nicht um Vorerkrankungen. Es muss ja niemand schwer krank sein. Es muss keiner eine Asthmaerkrankung oder sonst etwas haben. Denn es geht darum, wenn diese Maske schadet und diese Maske Beschwerden mit sich bringt, was bei vielen Gesunden eben der Fall ist, dann muss dieser Patient davon befreit werden. Das macht keinen Sinn. Und die MWGFD war halt immer ein Thema, das mir damit reingespielt hat. Das hat auch der Richter so immer wieder gebracht, obwohl es ja eigentlich mit den Attesten gar nichts zu tun hätte. Also ich bin überzeugt, dass man damit quasi mir versucht hat, mich einzuschränken, mich vielleicht versucht hat, Mund so zu machen. Aber das ist denen, denke ich, nicht gelungen. Ja.
Man darf ja nicht vergessen, es gibt umgekehrt im Arbeitsschutzgesetz die Vorgabe, dass jemand, der für die Arbeit eine solche Maske tragen muss, der braucht ja eigentlich auch vom Arzt eine Bescheinigung, dass er die quasi aushält oder dass er diese Maske tragen darf.
Und nicht nur das, er muss nach 75 Minuten tragen, muss er mindestens 30 Minuten Pause machen. Es muss ein Erwachsener sein, er muss arbeitsmedizinisch untersucht sein. Und jetzt hat man kleinen Kindern die FFP2-Maske stundenlang in der Schule aufgezwungen. Das ist Nötigung, Körperverletzung, das kann man gar nicht anders nennen. Was das Dramatische ist, aus juristischer Sicht, ist, dass mit diesen ganzen Prozessen gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die wir Maskenatteste ausgestellt haben, ein Paragraph zur Anwendung kommt aus dem Strafrecht, der eigentlich hierfür gar nicht geeignet ist. Und dieser Paragraph heißt 278, Paragraph 278 und heißt Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Und ich habe ihn jetzt öfter schon durchsehen dürfen und ich kann ihn etwa fast auswendig, also wer als Arzt oder sonstige Medizinalperson ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand eines Menschen zur Verwendung bei Behörden oder Versicherungen wieder besseres Wissen ausstellt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder hoher Geldstrafe bestraft. Jetzt muss man sagen, 3 Straftatbestandsmerkmale. Also es muss ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand da sein. Es muss zur Verwendung bei Behörden oder Versicherungen sein. Und es muss vom Arzt wieder besseres Wissen ausgestellt werden. Also ein typisches Beispiel wäre, wenn jemand ein Rentengutachten schreibt, weil irgendein Späzel von einem Arzt sagt, du, ich möchte frühzeitig in Rente gehen, dass ich noch ein paar Jährchen schwarz arbeiten kann. Und dann bescheinigt er meinen eingeschränkten Gesundheitszustand, damit dieser Mensch vorzeitig in Rente gehen kann. Dann ist es natürlich alles erfüllt. Er weiß, dass es eigentlich nicht richtig ist. Er hat ein falsches Gesundheitszeugnis ausgestellt und es wird bei Behörden und Versicherungen verwendet. Oder wenn jemand eine Arbeitsunfähigkeit, seinem Späzel, damit er in Urlaub fahren kann, krank schreibt. Das ist auch so etwas. Und übrigens durfte man ja in dieser Corona-Zeit, diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung fernmündlich erteilen. Also fernmündlich. Und jetzt kann man sagen, bei uns Attesten, bei diesen Maskenattesten, ist keines dieser 3 Strafbestandsmerkmale Merkmale ergeben. Wenn ich schreibe, aus schwerwiegenden medizinischen Gründen ist oben genannter Patient davon befreit, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, dann heißt das eigentlich nicht, dass er schwerwiegend krank ist, sondern dass eine Gesundheitsgefährdung mit dem Maskentragen da ist. Das wäre für jeden Gesunden geltend, also keine Aussage zum Gesundheitszustand. Es wird auch nicht bei Versicherungen verwendet, sondern zum Alltagsleben. Und eine Schule ist auch keine Behörde. Also Behördenversicherungen sind auch schon mal weg. Und dann muss man, wer will uns vorwerfen, wieder besseres Wissen? Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben alle nach bestem Wissen und Gewissen in Kenntnis der medizinischen Sachlage gehandelt, dass nämlich diese Masken erheblich Gesundheitsgefahren mit sich bringen. Und diese Sachlage war schon 2020 bekannt. In dem offiziellen Dokument der WHO, wie man mit Influenzaviren umgeht zum Beispiel, dass man das eben diese, wie man die Übertragung verhindern kann, steht ganz klar drin, dass eben diese Maskenpflicht und Nasenbedeckung nichts erbracht haben, dass es keinen Sinn macht. Und dann soll es ein Jahr später bei Corona wirken. Also zum Beispiel nur eines von vielen Dingen, von vielen Argumenten, dass das im Grunde von Anfang an bekannt war. Ja.
Ronny, neben dem Vorwurf der Ausstellung von Maskenattesten teilweise ohne persönliche Untersuchung. Hast du denn als Gynäkologe ja auch die Patienten über die Corona-Genimpfung aufgeklärt vorab? Das haben wir vorhin schon gehabt. Impfunfähigkeitsatteste ausgestellt. Was gab es denn generell für Reaktionen von den Patientinnen? Hast du das Gefühl, dass viele sich gegen dich gestellt haben oder hattest du Rückhalt? Beschreibe mal.
Also ich habe ganz viele dankbare Patientinnen und Patienten erlebt. Ich habe ja meine Praxis, ich offiziell für die Kasse Gynäkologe bin, auch Männern geöffnet und Kindern. Ich habe nie was für meine Atteste verlangt. Manche haben freiwillig was für MGFD gespendet. Aber ich habe nichts verlangt, weil ich nicht aus dieser Not der Patienten etwas verdienen wollte. Die wollte ich nicht, dass mir jemand vorwirft, ich habe jetzt ein neues Finanzmodell, hier ein Einkommensmodell entwickelt. Und ich habe ganz viele dankbare Patienten erlebt. Ich habe andererseits natürlich aufgrund dieser extrem negativen, diffamierten Berichterstattung natürlich gemerkt, dass viele meiner Patienten meiner Praxis den Rücken gekehrt haben. Also Patienten, die nicht da waren, die gedacht haben, ist er vielleicht doch ein Verbrecher, er stellt sich gegen die Corona-Maßnahmen, in dieser Praxis werden keine Masken getragen und so weiter. Wir würden uns angeblich nicht an die Hygieneregeln halten. Und solche Vorwürfe, die in der Presse immer wieder erschienen sind, haben dazu geführt, dass ein Teil meiner Patienten natürlich ferngeblieben ist. Und die einen oder anderen haben ja auch mal geschrieben, dass sie jetzt das nicht mehr mittragen können, was ich da mache. Aber die zahlenmäßig waren es sehr wenige. Die meisten waren extrem dankbar, dass sie von mir solche Atteste bekommen haben. Und natürlich habe ich auch mich ganz früh mit MBGFD zusammen gegen diese irrsinnige Geninjektion gewehrt und den Menschen gesagt, lass das bitte nicht tun. Wir haben versucht, alle aufzuklären. Wir haben sogar Informationsschreiben an die Kolleginnen und Kollegen geschrieben. Und da bin ich auch von der Ärztekammer dann juristisch angegangen worden, weil ich mich da ins Impfgeschehen eingemischt hätte. Ich als Arzt, weil ich halt mit meiner Praxis der postalische Sitz der MWGFD bin. Es war ein Schreiben von MWGFD und Ärzten für Aufklärung, das wir an alle Ärzte, Impfärzte verteilt haben, wo wir gesagt haben, ihr könnt in die Gefahr kommen, irgendwann in Haftung genommen zu werden, wenn ihr praktisch jetzt hier diese Impfungen macht. Denn sie sind gefährlich, sind unbegründet und wir haben ihnen dann die ganze wissenschaftliche Faktenlage dazu mitgegeben. Aber das wurde uns auch zum Vorwurf gemacht, ja.
Das heißt, es gab auch in den Medien eine regelrechte Hetzjagd. Es gab sehr, sehr böse Artikel.
Absolut. Es wurden Dinge, noch langst bevor irgendein Urteil gesprochen war, war ich schon quasi als Aussteller von unrichtigen Zeugnissen, Falschattesten, Blankoattesten, allen möglichen Wahnsinn. Und zwar in den Medien, im Fernsehen, im Bayerischen Rundfunk, in ARD, ZDF, in der Süddeutschen Zeitung, überregional natürlich ganz oft auch hier in unserem Passauer Plättchen, der Passauer Neuen Presse. Da wurde ich schwer verunglimpft und das wirkt natürlich auch für die Patienten aus, die das nicht unterscheiden können und die auch vielleicht dem Angstnarrativ zum Opfer gefallen waren. Ja.
Apropos Passau, wenn du durch Passau gehst, man wird dich kennen, es ist ja eine relativ kleine Stadt. Was für ein Gefühl hast du, dass in diesem größeren Umfeld, aber auch in deinem familiären Umfeld sich verändert hat?
Ich erlebe selten, dass mich jemand irgendwie diffamiert hätte von Kollegenkreisen oder von anderen Menschen. Gut, es gab ab dem Moment, wo ich mich in Sachen Corona eingebracht habe, auf dieser Google-Bewertung, da war ich bis dato nicht schlecht und da gab es Leute, die nie in meiner Praxis waren, mir einen Punkt gegeben haben, weil ich auf Demonstration geredet habe, also mit meiner Praxis nichts zu tun hat. Ein Kollege, ich nenne jetzt keinen Namen, ein älterer Kollege, hat hineingeschrieben, dass er mich beobachtet hat, wie ich im Bioladen ohne Maske eingekauft habe. Und das finde ich unverantwortlich. Ich habe mir einen Punkt gegeben. Der Kollege wollte mich bewerten. Also lächerlich im Grunde. Aber ich erlebe auch oft, dass ich durch die Straßen gehe und von Menschen angesprochen werde, die mich bedanken. Danke für Ihren Mut. Danke, dass Sie es gemacht haben. Also es tut mir gut. Der Bürgermeister dieser Stadt ist mein Klassenkamerad. Ich habe ihn früher sehr gemocht. Leider hat er sich als totaler Corona-Hardliner hier stilisiert. Er hat als einer der ersten durchgesetzt, dass man selbst im Freien eine Maskenpflicht hatte, was komplett sinnlos ist. Er war wie überhaupt eine Maskenpflicht. Und er hat, und das ist das Schlimmste, er hat gemeint, er muss vorauseilend jetzt Impfeinrichtungen für Kinder, dass Kinder und Jugendliche teilweise an Eltern vorbei frühzeitige Impftermine bekommen. Eine dieser Hallen, die ich nie mehr betreten werde, ist zum großen Impfzentrum entweiht worden. Und ich konnte, es war so traurig, wenn du vorbeigefahren bist und siehst Schlangen von Kindern, Schulkindern, die anstehen und auf diese Spritze hier warten, teilweise mit Eltern, teilweise ohne. Also es hat mich so bewegt und traurig gemacht. Und der Bürgermeister hat sich damit geschmückt, dass das wichtig sei, dass man hier, ohne dass er Sachkenntnis hat, er ist kein Naturwissenschaftler. Es ist einfach schrecklich, ja. Also ein besonders trauriges Beispiel, viele traurige Beispiele von Patienten, war das eines jungen Mädchens, das mit seiner Mutter im November 2020 vorstellig war, aus dem Bayerischen Wald. Und das Mädchen hat massiv auf die Maske reagiert, mit Übelkeit, Kopfschmerzen, hat keinen Appetit mehr gehabt. Und die Mutter hat mich gebeten, das Kind war hier mit anwesend, mit seiner Mutter ein solches Attest auszustellen. Habe ich natürlich gemacht. Und ein halbes Jahr später, am 6. Mai 2021, kommen die nochmal. Ich denke mir, was braucht ihr nochmal? Ein Attest? Ja, wir brauchen es. Wir kommen demnächst, haben wir Kommunionfeier und wir möchten, dass ein aktuell gültiges Attest vorliegt. Also nochmal die Beschwerden geschildert, die nach wie vor bestanden. Und ich habe das ausgestellt. Und die Mutter hat mir erzählt, wir werden natürlich bei der Kommunionfeier, wir alle tragen Maske, aber unser Kind kann einfach keine Maske tragen. Und dann kam es zu dem dramatischen Fall, das hat mir dann am Montag nach dieser Kommunion, die Kommunionfeier war am 9. Mai, soviel ich weiß, und am Montag drauf hat mich die Mutter angerufen, hat mir Schreckliches berichtet und hat gesagt, stellen Sie sich vor, wir saßen jetzt in der Kirche mit den Verwandten, unser Mädchen hat sich wunderbar auf diese Kommunion gefreut. Der Pfarrer zieht schon ein mit den Ministranten und stoppt plötzlich die Messe, weil er entdeckt, dass dieses Mädchen in der ersten Reihe oder in der Bank keine Maske trägt. Zitiert die Mutter des Mädchens in die Sakristei, bricht die Messe ab, alle warten, alle schauen auf dieses Mädchen und sagt dann, ja, wo haben Sie einen Attest und sowas? Und dann sieht er, das Attest ist von Weikel, ja, das ist ja der Maskenarzt, das geht ja gar nicht, lässt die Polizei kommen. Das Ganze hat, glaube ich, über 30 Minuten Verzögerung mit sich gebracht.
Und letztendlich ist dann eigentlich die Frage gewesen von der Polizei nur, kann Ihre Tochter, nach 45 Minuten Diskussion ist es so ausgelaufen, dass Polizei hat mich gefragt, kann Ihre Tochter eine Maske tragen oder nicht? Und ich habe gesagt, nein, es geht nicht. Und dann hat der Polizist gesagt, okay, gut, dann müssen Sie entweder so machen oder so. Es waren 60 Leute in der Kirche, die sind alle empört gewesen, teils über das Verhalten vom Pfarrer, teils über unsere Verhalten, weil wir daran festgehalten haben, nein, sie wird keine Maske tragen, weil sie es nicht kann.
Also wie der Pfarrer reagiert hat, ist halt schon übertrieben und schlimm. Und es hat halt schon Kommunion ruiniert. Und ja, es war halt eigentlich so halt Kommunion was scheiße, aber es hat halt dann alles ruiniert, nur weil halt der Pfarrer so reagiert hat.
Er hat schon so viele Sachen getrieben in der ganzen Gemeinde, dass für mich ist er kein richtiger Pastor oder wie man das nennt, weil Kirche ist eigentlich für uns da, für uns Menschen und nicht andersrum.
Ich muss echt sagen, ich finde es so unsäglich unempathisch von einem Pfarrer, der sich eigentlich um das Wohl der Menschen kümmern muss. Und jetzt kommt eine ganz dramatische Begebenheit bei meiner Gerichtsverhandlung in der ersten Instanz. Saßen ja ganz viele meiner Unterstützer da. Und dann saß immer ein gedrungener, kleinerer Mann, der so ein bisschen so dickes Gesicht hatte, so engelsputtenartig ausgesehen hatte von der ganzen Figur, mit einer dicken schwarzen Maske da. Und irgendwann sagt mir jemand, weißt du schon, wer das ist? Nee, das ist dieser Pfarrer, ich sage jetzt den Namen, den Ortsnamen nicht, von diesem Bayerwalddorf. Das kann ja wohl nicht sein, habe ich mir gedacht. Er hat offensichtlich eine Lust daraus entwickelt, zu sehen, wie mich jetzt vor Gericht hier die Richter fertig machen. Er saß immer so drin. Und da habe ich gedacht, naja, da fällt mir was ein bei meinem Schlussplädoyer, den werde ich mit ins Geschehen mit einbeziehen. Und habe dann den Richtern unter anderem auch geschildert, welche traurigen Fälle ich da hatte und einen besonders traurigen Fall und bin genau auf dieses Mädchen eingegangen. Und dann habe ich gesagt, diesem Pfarrer und all seinen Kollegen, die in dieser Corona-Zeit als Hardliner, als Coronatoren gewirkt haben und statt ihren Menschen, ihren anvertrauten Menschen vom gottgegebenen Immunsystem gepredigt hätten, auf Teufel komm raus die Maskenpflicht durchexerziert haben und unter fadenscheinigen pseudochristlichen Argumenten ihnen sogar noch die Impfung aufgedrängt haben, den würde ich am liebsten, ich bin langjähriger Ministrant gewesen und auch katholischer Pfadfinder, den würde ich gerne einen Spruch, ein Bibelzitat, Matthäus 6, Vers 24, ans Herz legen. Da steht drin, du sollst Gott dienen und nicht dem Mammon. Und wenn man genau betrachtet, sieht man nämlich, dass diese Maskenpflicht und auch das Impfen mit dem Mammon unter einer Decke steckt. Und dann habe ich gesagt, und denjenigen, den ich eigentlich mit dieser Botschaft erreichen wollte, den hat die Botschaft bereits erreicht, denn er sitzt immer in der letzten Reihe bei jedem Prozess dabei und alle haben sich umgedreht, wo ist der jetzt? Und der Mann ist rot angelaufen, ist so rausgegangen und einer unserer Unterstützer ist ihm nachgelaufen und sagt, sehen Sie, wegen solchen Menschen wie Ihnen treten wir aus der Kirche aus. Und ich glaube, er hat vielleicht kurzzeitig auch mal dieses Gefühl gehabt, dass dieses Mädchen bei der Kommunion erleiden muss. Das war mir eine Art Genugtuung.
Und wie ist es im familiären Umfeld? Du bist ja Vater von 6 Kindern. Wie ist die Familie, also deine allerliebsten Menschen, überhaupt mit der Corona-Thematik umgegangen? Und wie sind sie durch diese Zeit gekommen?
Also ich bin froh, dass ich schon große Kinder habe, weil keine Schulkinder, die vielleicht 15, 16 waren, die gefährdet waren von den Klassen, irgendwie infiltriert zu werden und zu sagen, hey, ist doch cool, wenn man sich impfen lässt. Also meine Kinder haben es durchaus verstanden, um was es geht und waren von Anfang an Gott sei Dank auf meiner Seite. Ich habe viele Eltern hier gehabt, wo es leider nicht der Fall war, wo die Kinder von Lehrern oder so auf die falsche Bahn gezogen wurden und ihnen eingeredet wurden, obwohl die Eltern wussten, dass es schädlich ist, sich impfen zu lassen, auf die andere Seite gezogen wurden. Plötzlich war das Kind geimpft traurig. Also meine Kinder waren hier auf meiner Seite, da bin ich sehr, sehr dankbar. Und in Passau hat sich natürlich auch um uns herum ein Freundeskreis gebildet, der sich in dieser ganzen Corona-Zeit immer wieder getroffen hatte, auch zu Zeiten schon des Lockdowns, muss man sagen, und eine große Solidarität verbreitet hat. Und diese Gruppe besteht immer noch. Also es gibt wenige in meinem ehemaligen Freundeskreis, mit denen man vielleicht ein bisschen distanzierter umgeht. Also ich habe nicht wie viele andere großartige Mengen von Menschen verloren. Ich habe unheimlich viele neue Menschen und Freunde gewinnen dürfen. Bin da sehr dankbar dafür.
Gehen wir nochmal zurück zu dem Tag, an dem bei dir sowohl in der Praxis als auch in deinem privaten Haus, in deinem privaten Umfeld diese Razzia stattgefunden hat. Da waren ja 10 Mann hoch plötzlich vor der Tür oder in der Praxis gestanden. Hm. Möchtest du uns den Zuschauern das kurz erzählen, wie das war?
Also das war sicherlich nichts Leichtes. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt nie dran geglaubt, dass das bei mir stattfinden würde. Ich habe gehört, dass gelegentlich Hausbesuche, Polizeidurchsuchungen gemacht wurden. War mir keiner Schuld bewusst. Ich habe all die Atteste feinsäuberlich in Ordnern gesammelt, weil ich gedacht habe, ich mache hier was Gutes. Und ich kann sicher sagen, dass all den Patienten, denen ich einen Attest ausgestellt habe, die habe ich auch persönlich kennengelernt, beziehungsweise wusste ich, dass diese Patienten existieren und dass sie Beschwerden haben. Bei den Kindern teilweise, ohne dass ich sie selbst untersucht habe, weil mir gelangt hat, dass die Mutter mir diese eindeutigen Beschwerden geschildert haben. Die Kinder waren nicht so krank, die hatten nur Beschwerden mit der Maske. Also war meine Pflicht, so einen Test auszustellen. Also ich war mir bis zu dem Zeitpunkt, als diese Durchsuchung dann plötzlich quasi überfallsartig reingebrochen ist, war ich mir eigentlich sicher, dass das bei mir nicht stattfinden würde. Und dann war dieser 16.12.2020. Ich war zu dem Zeitpunkt, weil ich mir ein paar Wochen vorher bei einem Sturz den Wirbel gebrochen hatte, zu Hause. Ich habe 8 Wochen nicht arbeiten können und ich bin Krücken und Korsett rumgelaufen. Das war so kurz nach 8, als meine Frau plötzlich gesagt hat, da fahren lauter Polizeiautos zu uns rauf, was ist da los? Ich lag noch im Bett, bin dann aufgestanden. Ja, dann kamen die, wir haben Durchsuchungsbefehl, müssen das ganze Haus durchsuchen. Denken wir, hä, bitte was? Ja, wegen ihrer Maskenatteste. Was machen Sie in meiner Praxis, in meinem Haus, in meiner Praxis vielleicht? Aber warum Durchsuchung? Das kann man anders auch klären. Ja, Sie haben den Befehl, Sie müssen alles durchschauen. Und dann sind diese 10 Leute hier durch alle Zimmer, haben uns Laptops, Handys, auch von meiner Frau, meine Tochter war noch anwesend, mitgenommen, haben die Kinderzimmer durchsucht, alle Schränke aufgemacht, Nachtkästchen, was ist denn da drin, was ist da, was hat denn das mit den Attesten zu tun? Und das Ganze hat 4 Stunden gedauert und gleichzeitig lief in der Praxis, meine Helferin hat mich dann verständigt, die hatte hier Verwaltungsarbeiten gemacht, lief auch eine Durchsuchung, wo meine Helferin unter anderem dann angeschnauzt wurde von dem leitenden Polizeibeamten, der die Untersuchung geführt hat. Sie müssen aussagen, Ihr Chef ist ein Krimineller. Das haben wir dann auch vor Gericht zu Protokoll gegeben, wortwörtlich. Also so eine Voreingenommenheit und hat sie eingeschüchtert. Die hatte wirklich danach große Probleme. Wir waren auch, also ich war wie gebeutelt. Ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Und du kommst der Vorwürfe gewaltig geschlagen und du bist danach komplett fertig. Ich habe sogar ein Video aufgenommen, das ich in MEGFD den Kanal stellen wollte, wo ich mir gesagt habe, so fühle ich mich jetzt und wollte sagen. Ich habe dann später auch mit Rücksprache mit Sushrit Bhakti entschlossen, dieses Video nicht zu zeigen, weil wir nicht in den Gefallen tun wollten, zu sagen, wie schlecht es uns geht, sondern sagen, wir lassen es trotzdem nicht unterkriegen. Ich bin auch froh, dass ich es nicht veröffentlicht habe, aber es hätte meinen Zustand, meinen aktuellen Seelenzustand wiedergegeben. Aber was das Tolle war, am selben Abend noch kamen x Anrufe am Nachmittag und es kam Karl Hilz aus München angereist, das ist der Gründer von Polizisten für Aufklärung, mittlerweile leider verstorben. Und hat mich besucht, ja, ich muss dir da Solidarität zeigen. Und der saß dann am runden Tisch bei uns und auch ein Kollege aus Deckendorf und einige andere und haben mit mir geredet. Und wir haben uns dann letztendlich gesagt, das ist eine wahnsinnige Zeit, in der wir leben. Wir müssen das aushalten. Es gibt so viele schlimme Dinge. Und das hat meine Stimmung wieder so aufgebaut. Das war so schön, also die Solidarität auch gleich zu erleben. Die Untersuchung selber war dramatisch, ja.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Kannst du den Menschen, die ja letztendlich in diesen Uniformen stecken und den Menschen, die hinter diesen Schreibtischen, hinter diesen entscheidenden Schreibtischen sitzen und diese Dinge veranlassen, kannst du diesen Menschen verzeihen?
Ja, also ein Großteil dieser Menschen auf jeden Fall. Diesem einen Hardliner, der in meiner Praxis hier war, den habe ich dann auch versucht, den habe ich mir selber mal im Gericht nochmal durch Fragen zur Brust nehmen können. Der ist dann ganz kleinlaut geworden. Dieser polizeiliche Leiter, der hier in der Praxis war, die bei uns zu Hause hatten, ein bisschen andere Vorgehensweise. Die hatten einen gewissen Respekt noch walten lassen in all dem, obwohl es sehr despektierlich ist. Aber der Leiter hatte mir nicht den Eindruck eines Hardliners gemacht. Aber den anderen habe ich mir etwas zur Brust genommen, auch mit Befragung. Den habe ich auch gesagt, wie kann es sein, von ihrer Unvoreingenommenheit. Ich kann dir, wenn du willst, nachher auch zeigen, was der in seine Ermittlungsakte geschrieben hat, wo man sieht, dieser Polizeibeamte ist weit über seine eigentliche Pflicht hinausgeschritten. Er hat sich als Hardliner gezeigt. Er war nicht unvoreingenommen. Aber es gibt viele, die waren unvoreingenommen. Und was mich beruhigt ist, ich habe mal beim Joggen einen dieser Polizisten aus der Kriminalpolizei Passau getroffen. Das hat keinen Namen. Der hat mir gesagt, soll ich dir was sagen? Im Kollegenkreis wollte keiner mitfahren zu dieser Untersuchung. Wollte keiner mitfahren. Und dann haben sie irgendwelche Leute abgestellt dafür, weil die selber gesehen haben, dass ein Blödsinn ist. Also ich bin der Überzeugung, dass gerade in den Uniformträgern viele dabei sind, die kapieren, dass es ein kompletter Blödsinn war, die es vielleicht so oder so durchziehen mussten. Und eins kann ich noch erzählen, ein kleines Beispiel, ein schönes Beispiel. Also wir haben viele Hardliner erlebt, aber einmal hat mir eine Mutter erzählt von ihrem Kind, das in der Zeit, als überhaupt nicht mehr drei Leute sich zusammen treffen konnten, erzählt hat, das ist ein 10-Jähriger, der hat zusammen mit 3, 4 anderen Kindern Fußball gespielt in einem Kurort auf einem Fußballplatz. Und dann hat eine Anwohnerin angerufen, das darf doch nicht sein, hat die Polizei kommen lassen. Diese Kinder dürfen doch nicht Fußball spielen, wir haben doch die Pandemie. Und dann kam die Polizei und diese Anwohnerin hat von oben zugeschaut. Und die Polizei ging schimpfend so auf die Kinder zu und hat gesagt, ihr wisst schon, ihr dürft morgen auch noch spielen, ihr spielt übermorgen auch noch, lasst euch ja nicht vertreiben. Und hat so getan, als ob die Anwohner von oben sehen müsste, die werden jetzt zusammengeschimpft und die Kinder wussten gar nicht, was ihnen geschieht. Die haben gesagt, die Polizisten haben so getan, wenn sie uns schimpfen, und haben gesagt, bitte spielt weiter. Also ein schönes Beispiel eigentlich, dass es sowas gibt auch noch, gell? Also ich möchte sagen, da sind ganz viele vernünftige Menschen, die sehr wohl wissen, was Sache ist. Ich habe auch einige persönlich kennenlernen dürfen in diesen Phasen. Ja.
Kommen wir jetzt zum Status quo, jetzt in deinem speziellen Fall. Wir haben gesagt, zum heutigen Tag wissen wir, dass deine Revision zum zweiten Mal abgelehnt wurde. Wie genau sieht es jetzt zurzeit aus und wie wird es jetzt weitergehen?
Ich habe ja 16 Gerichtsverhandlungen gehabt, zunächst erste Instanz Amtsgericht Passau, dann Berufungsverfahren Landgericht Passau. Dann sind wir nach dem zweiten Urteil in die Revision vor das Bayerische Oberste Landesgericht gegangen und dann haben die nochmal von den 14 verbliebenen Fällen nach der zweiten Instanz, das waren 14 Kinder, haben die nochmal 8 rausgestrichen, es waren dann 6 Kinder übrig geblieben. Und zwar, der Richter hat gesagt, ja, es ist zugegeben, von der Befragung haben wir es gemerkt, von diesen ganzen Untersuchungen, dass die Kinder die Beschwerden hatten. Und dass die Mütter mir diese Beschwerden geschildert haben. Ich hätte, das ist komische Konstrukt, nicht nachvollziehbar, die Kinder untersuchen müssen. Das ist der Vorwurf. Und dann war das Urteil nochmal, es wurde nochmal aufs Landgericht Passau zurückverwiesen. Und dann hat mir ein Richter, auch ein Hardliner, der es immer noch eingesehen hat, keine Argumente gelten lassen, hat mir dann 200 Tagessätze a 100 Euro aufgepumpt. Damit bin ich natürlich vorbestraft, das sind 20.000 Euro. Und wir sind dagegen nochmal in Revision gegangen, noch ein weiteres Mal, und haben vor allem angeführt, zum einen die nicht bestehende wissenschaftliche Faktenlage und aber auch, dass dieser Paragraph 278 überhaupt nicht geeignet ist und dass es eigentlich eine Rechtsbeugung ist. Und das wurde jetzt in Kenntnis der aktuellen Sachlage des RKI, der RKI-Falls, trotzdem wieder praktisch abgewiesen, unter den Teppich gekehrt, tut nichts zur Sache, das Urteil ist damit rechtskräftig. Und jetzt bin ich, wie es ausschaut, aktuell rechtskräftig verurteilter Straftäter mit meinen 20.000 Euro. Und wir haben noch natürlich eine Chance, wir haben parallel eine Verfassungsbeschwerde laufen in dieser Sache. Und wir können demnächst, da habe ich mit dem Anwalt gesprochen, auch eventuell ein Wiederaufnahmeverfahren machen. Das werde ich definitiv machen, denn ich wünsche für alle meine Kolleginnen und Kollegen und auch mich ein einzig gerechtes Urteil, ein Freispruch in dieser Sache, ein Freispruch erster Klasse. Eigentlich müsste man Schulterklopfer kriegen, jetzt will ich nicht arrogant klingen, alle, da wir das gemacht haben. Und vielleicht kommt die Zeit, wo die wirklich anerkennen, dass wir das richtig gemacht haben. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben.
Ronny, glaubst du fest daran, dass so etwas wie Aufarbeitung, dass eine gerechte Verfolgung der Verantwortlichen wirklich stattfinden kann?
Ich will daran glauben. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Ich habe auch neulich zu diesem Thema Aufarbeitung der schweren Impfschäden in Wien einen Vortrag halten dürfen, auf Einladung der FPÖ. Da war ein Kongress zum Thema Freiheit und Souveränität der Völker Europas. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das machen müssen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen natürlich, was machen wir mit den Impfärzten? Aber auch die Impfärzte gehören natürlich damit konfrontiert, dass sie ihren Patienten schweren Schaden zugefügt haben und es hätten wissen können. Es gab genügend Studien, die gezeigt haben, wie gefährlich es ist. Wir haben genügend versucht, Aufklärungsarbeit zu leisten. Und es hätte für jeden, der ein Semester Medizin studiert hätte, klar sein können, dass diese genbasierten Impfstoffe die Schäden machen, die sie machen. Das sind keine Nebenwirkungen, das sind die Wirkungen dieser Impfstoffe. Und ich glaube, dass die Aufarbeitung sein wird, dass man die Politiker, die WHO müssen wir natürlich daran nehmen. Parallel und frustrierend ist ja, dass die WHO jetzt weiterhin mRNA-Impfungen in allen anderen Impfbereichen durchsetzen will und mit einem Pandemieabkommen auch noch sich die alleinige quasi Oberhand gewinnen will, all den 194 Mitgliedstaaten, dass sie dann allein sagt, wie man eine Pandemie bekämpft, wann eine Pandemie ausgerufen wird und was man da geben darf und was nicht. Das ist ein totaler Wahnsinn, gesundheitspolitisch betrachtet. Wir müssen hier auf eine Aufarbeitung drängen und alle Menschen kann ich nur auffordern dazu, bitte schreibt an eure Abgeordneten, bringt euch ein, schreibt Leserbriefe, geht auf die Straßen, geht zur Demonstration, das muss aufgearbeitet werden, sonst drohen uns wieder weitere Dinge. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen und machen werden.
Glaubst du, dass diese ganze Corona-Zeit das Vertrauen der Menschen sowohl in die Politik als auch, sagen wir, in die Medizin geschwächt hat?
Definitiv, und das ist auch gut so. Das ist sehr gut so. Zum einen muss man die Politik hinterfragen, die Parteienpolitik, wo man sagt, das ist eine Partei. Wir sehen sie jetzt in Deutschland, die Einheitspartei. Früher war mal SPD und CDU waren komplett konträr. Jetzt ist es ein Haufen, eine Einheitspartei, die das gleiche Narrativ verbreitet. Die Parteien sind alle korrumpierbar durch die Parteiführungen und fallen zum Opfer und werden von den Ziehvätern des Weltwirtschaftsforums, die dann sich noch brüsten, dass sie die Young Global Leaders und Shapers hier in die Politik, in die Regierung gesetzt haben, werden immer wieder das Gleiche machen und werden immer wieder das Gleiche tun. Wir brauchen wahrscheinlich eine parteienfreie Politik, wo wirklich statt Politiker Volksvertreter gewählt werden, die quasi hier auftreten und die Menschen, die Interessen der Menschen verfolgen und nicht mehr korrumpierbar sind, die sich auszeichnen durch Mut und durch Herz und Verstand, die nicht mehr sich bestechen lassen und für Geld alles tun. Ich bin überzeugt, dass wir das brauchen, ja, und dass das kommen wird. Und was die Medizin betrifft, da bin ich sogar dankbar, dass die Menschen es hinterfragt haben. Denn was man ja konstatieren kann und in Corona überdeutlich gesehen hat, und das ist der große Augenöffner, wie stark uns die Pharmakonzerne dominieren, die ganze Medizin. Die nehmen sich das meiste von den Geldern, die in die Medizin hineingezahlt werden. Die medizinischen Leistungserbringer kriegen fast gar nichts mehr davon. Die Patienten werden auch nicht gesünder, sondern immer abhängig gemacht von irrsinnigen Medikamenten, von Impfungen, die kein Mensch braucht beispielsweise. Und jetzt, das ist so schön, fangen viele Menschen an zu denken, brauchen wir das überhaupt? Und ich sehe die Vision, dass wir eine neue Medizin haben, die letztendlich so ist wie die Medizin unserer Vorfahren, dass wir sagen, wir haben wieder traditionelle Heilmittel regional. Jeder kümmert sich wieder drum, jeder nimmt eine Eigenverantwortung für seine Gesundheit, geht nicht wegen jedem kleinen Mist zum Arzt, sondern weiß, dass er einen Schnupfen so behandeln kann, eine kleine Verrenkung so Und dann geht er zum Arzt, wenn er wirklich was Sinnvolles braucht. Wir brauchen natürlich gute Mediziner, die Empathie haben, die was können, auch chirurgisch tätige Menschen. Aber eben nicht, dass man wegen jedem kleinen Mist zum Arzt läuft und ein 6 Wochen altes Baby schon mit einer X-Fach-Impfung jetzt traktiert und krank macht. Das brauchen wir nicht mehr. Und deshalb freue ich mich, dass die Patienten merken, dass diese Medizin ihnen keinen Vorteil bringt, dass diese Medizin sie krank macht. Wir müssen wieder eine ganzheitliche Medizin finden, wo der Mensch als Körper, Geist und Seele, Einheit, die untrennbar ist, gesehen wird. Und dass wir nicht einfach ein paar Medikamente brauchen oder ein bisschen Schräubchen drehen und den Patienten so wie eine Maschine wieder gesund machen können. Also ich freue mich, das ist der richtige Startschuss für eine neue Medizin, die sich meines Erachtens demnächst, und das sehe ich schon, die Vision demnächst etablieren wird.
Dass wir uns also mehr als auf die Gesundheit als auf die Krankheit konzentrieren können.
Exakt, Salutogenese, dass wir auch unser Gesund erhalten, dass wir den Kindern schon beibringen, wie sie sich gesund ernähren, wie sie gesund leben können, was sie tun können, damit sie seelisch, geistig, körperlich gesund bleiben. Und den Eltern Ratschläge mit in die Hand geben, was sie tun können, ihre Kinder eben in die richtige Richtung hier zu führen.
Was wünschst du dir für die Kinder, für die Zukunft?
Viel mehr Freiheit, viel mehr, dass sie ihr eigenes Potenzial entfalten können. Ich bin auch ein großer Kritiker des aktuell bestehenden Schulsystems. Wir brauchen freie Schulen, die nicht staatlich dominiert sind, wo die Kinder in Abhängigkeit geführt werden und quasi zum Verbraucher der Zukunft heranrekrutiert werden. Wir müssen den Kindern eigentlich das mitgeben oder fördern, dass sie möglichst schnell das erkennen, was ihnen schon bei Geburt mit in die Wiege gelegt wurde. Wenn wir sehen, das Universum gibt ihnen ja letztendlich alles mit und Kinder sind rein. Und viele Naturvölker betrachten Kinder wie Gottheiten. Und die Aufgabe der Eltern ist es, die Kinder möglichst schnell in diese Rückerinnerung zu führen, was sie alles mitbringen, diese ganzen Begabungen zur Entfaltung zu bringen. Und da ist, glaube ich, die Schule, die aktuelle Schule, wie sie aktuell ist mit dem Lehrplan, eher kontraproduktiv. Ich weiß aber, dass es viele motivierte Pädagogen gäbe. Es gibt viele schlechte, aber es gibt auch motivierte. Und dass wir ein ganz anderes Schulsystem bauen könnten, wenn wir denn Schulen überhaupt brauchen.
Was sollen die Kinder der Schulen der neuen Zeit lernen in der Schule?
Menschlichkeit, Empathie, gesundes Leben, auf sich selbst zu achten. Wenn man auf sich selbst achtet, achtet man auch auf die anderen. Und dass wir wieder Respekt voreinander haben, dass den Kindern gezeigt wird, du bist entweder junge Mädchen, nicht dieser Wahnsinn, den jetzt die WHO mit Frühsexualisierung macht, dieser Gender-Verrückt, diese Konfusität, sondern dass man sagt, ja, du bist ein Junge, du bist ein Mädchen und du kannst dich später deiner weiblichen, deiner männlichen Kraft bewusst werden, dass Familien die Keimzellen einer Gesellschaft sind. Das würde ich gerne Kindern beibringen wollen, aber ich glaube, sie würden es selber erkennen. Wir müssen ihnen gar nicht so viel beibringen. Wir müssen es dabei unterstützen, die richtigen Dinge einfach zu erkennen, für sich zu verinnerlichen. Alles gut Angelegte liegt bereits in ihnen.
Die Geschehnisse der letzten Jahre, Ronny, diese letzten Jahre, haben die dich als Menschen in irgendeiner Weise verändert? Deine Sicht auf die Mitmenschen, deine Sicht auf die Welt, deine Sicht auf Gott?
Durchaus. Also ich bin mir zum einen wieder bewusster geworden, dass es wichtig ist, einen Glauben zu haben und eine Spiritualität zu leben, sich zu besinnen, dass wir Menschen nur dann unsere Dinge zum Guten hinbringen können, wenn wir darauf vertrauen, dass wir eine Unterstützung von oben haben, von Gott und den guten Mächten. Das ist mir ganz bewusst geworden. Ich habe sehr oft hier Unterstützungen erleben dürfen von dieser Seite, von geistiger Seite. Ich weiß, dass es wichtig ist, dass die Menschen Solidarität zeigen, auch das habe ich erleben dürfen. Ich glaube, dass ich auch in diesen 4 Jahren meine eigenen Lektionen bekommen habe, die mir, denke ich jetzt mal, zu einer weiteren Entwicklung geholfen haben und beigetragen haben. Also ich bin dankbar für das, was ich erleben konnte. Und ich höre diese Dankbarkeit auch von vielen anderen Menschen, mit denen ich diskutiere.
Allerletzte Frage, die ich auch allen stelle. Ronny, was ist dir als Mensch das Allerwichtigste im Leben?
Die Dankbarkeit, die ich für mein Leben habe, dass ich so viele wunderbare Dinge erleben darf, dass ich diesen Körper für diese Inkarnation bekommen habe und hier auf dieser Erde meinen Anteil geben darf, leben darf, mich einzubringen, dass ich eine wunderbare Familie haben darf, dass ich Kinder haben darf, Enkelkinder. Ja, es sind schon so viele Dinge, dass ich gesund sein darf. Gesundheit ist sehr wichtig. Und dass ich immer wieder wunderbaren Menschen begegnen darf. Das denke ich, das sind jetzt mehrere Dinge, die mir aber wichtig sind und für die ich enorm dankbar bin.
Dokumentationen wie diese sind enorm wichtig, im Kampf gegen dieses Unrecht. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit weiterhin. Heute aber geht es um die Corona-Helden. Ich durfte all diese mutigen Menschen besuchen. Ich habe ihre Geschichten gehört. Und es hat mich zutiefst erschüttert, ihnen in die Augen zu sehen und hautnah zu erleben und zu fühlen, was ihnen und ihren Familien angetan wurde. Gejagt, gehetzt, geächtet, gesellschaftlich und wirtschaftlich vor dem Ruin. Vieles davon kann man nicht mehr gut machen, aber wir können sie jetzt unterstützen. Moralisch, indem wir dafür sorgen, dass sie nicht vergessen werden, aber auch durch finanzielle Hilfe. Denn diese Menschen stehen vor dem wirtschaftlichen Aus. Teure Strafverfahren, eingefrorene Gelder, Berufsverbote. Diese aufrechten Ärzte stehen jetzt vor dem Nichts, weil sie damals alles gegeben haben. Für ihre Patienten, für uns und für unsere Kinder. Und jetzt wollen wir für diese Menschen da sein. Auf 1 sammelt für diese Ärzte ab dem heutigen Tag Spenden. Spenden Sie für jene, die damals für uns alles riskiert und alles gegeben haben. Bitte spenden Sie jetzt. Jeder Beitrag zählt. Danke.